Das Schöne ist immer, wenn solche Leute so spontan vorne stehen und irgendwas erzählen, dann habe ich immer meistens, das ergibt so der Ablauf des Gottesdienstes, die Chance, nochmal Sachen richtig zu stellen. Also das Erste, ich kriege das aus dieser Gemeinde nicht raus. Also wer redet von Jesus, dem Heiligen Geist und Gott, ja, der würde im Theologiestudium stehenden Fußes erschossen werden. Ja? Wir sind hier glücklicherweise in einer liebenden Gemeinde. Ne? Also ich erkläre das nochmal so, also eigentlich wissen das schon die Fünfjährigen bei uns hoffentlich, ne? Weil ihre Eltern ihnen das ja richtig erklären. Ne? Also es ist so, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Ja? Ich könnte jetzt so eine Übung machen, dass wir einfach sagen, es gibt einen Gott. Okay? Ja, es gibt einen Gott, ja. Er ist unteilbar, er ist nicht mit sich uneins, er ist und so weiter, es gibt einen Gott, okay? Es gibt nicht drei davon, ja. Es gibt einen Gott, ja. Dieser eine Gott hat in unfassbarer Art und Weise und manchmal übersteigt daraus auch so ganz unsere kognitiven Möglichkeiten irgendwie sowas, hat in unfassbarer Art und Weise irgendwie mit sich selbst Gemeinschaft, ja, nämlich als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja. Also wenn wir schon von Jesus, dem Heiligen Geist und reden, dann ist das dritte Wort der Vater und bitte nicht Gott, ja, weil diese drei ist Gott, ja. Das ist vielleicht der Satz, der das am besten ausdrückt, ja. Diese drei ist Gott, ja. Die Theologen haben versucht, über viele Jahre hinweg das irgendwie in Begriffe zu fassen. Das hat lange gedauert. Irgendwann sind sie bei einem Kunstwort gelandet, das heißt Dreieinigkeit. Ja, das steht nicht in der Bibel, sondern das haben sich Theologen ausgedacht und deswegen ist das so schwer verständliches Wort. Die Bibel ist leicht. Sobald Theologen da rangehen, wird es manchmal kompliziert. So, ne? Also, es gibt einen Gott und dieser eine Gott erscheint uns auf drei verschiedene Art und Weisen. Aber er erscheint nicht nur auf diese drei Art und Weisen, sondern tatsächlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben miteinander Gemeinschaft. Also die kriegen das irgendwie hin, was sie voneinander unterscheidet, aber sie sind miteinander eins. Deswegen heißt es zum Beispiel am Anfang des Schöpfungsberichtes, ganz am Anfang heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und so schuf Gott den Menschen, er schuf sie als Mann und Frau. Deswegen gibt es Mann und Frau und nicht nur Frauen. Ja? Also, er schuf sie als Mann und Frau, er schuf sie in Gemeinschaft, weil Gott selbst in Gemeinschaft mit sich lebt. Ja? Er ist kein autistisches Wesen. Ja? Er ist in Gemeinschaft mit sich. Gut, also das war das Erste, wozu ich ein bisschen was sagen musste. Und dann, dieses Gerät hier, ja, hat ein elektromagnetisches Feld um sich rum. Ja, also wenn ich jetzt hier mit einem feinen Magneten rangehen würde, also zum Beispiel einem Kompass, und würde mich um dieses Gerät herum bewegen, dann würde der Kompass etwas merken, was ich nicht merke. Ja, also ich gehe hier ran und merke keinen Magnetismus oder dass sich irgendwelche magnetischen Ströme verändern. Ich merke das nicht, weil ich dafür kein Gespür habe. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht mit. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann fühlen, aber für Magnetismus habe ich keine Wahrnehmung. Also es gibt vielleicht Leute, die denken, dass sie dafür eine Wahrnehmung haben, aber normalerweise nicht. So. Genauso ist das mit der Gegenwart Gottes. Wir spüren Gottes Gegenwart nicht. Könnten wir jetzt auch so eine dreiminütige Übung machen, dass wir uns auf die Stühle stellen und sagen, wir spüren Gott nicht. Wir haben dafür keine Wahrnehmung. Wir haben dafür keine Wahrnehmung. Also wenn Rebecca sagt, dass der Heilige Geist punktuell in ihr ist, dann sage ich, das ist Mist. Das stimmt einfach nicht. Der Heilige Geist ist in Menschen, wenn er einmal kommt, der hat so eine Klettensache in sich, ja. Wenn der Heilige Geist einmal kommt, dann ist er da. Das kann sein, dass uns eine bestimmte emotionale Regung zwischendurch mal verloren geht. Ja? Ich vergleiche das gerne mit verheiratet sein. Ja? Wenn du verheiratet bist, interessiert mich das nicht so sehr, ob du dich gerade verheiratet fühlst. Ja? Also du bist es, wenn du verheiratet bist. Und wenn du nicht verheiratet bist, bist du es nicht. Auch wenn du es sich vielleicht für dich manchmal so anfühlt. So, ne? Also, so ist das mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn er in Menschen hineinkommt, dann ist er da und dann bleibt er auch da. Weil Gott uns liebt und weil er weiß, dass wir total begrenzte Wesen sind, ja, hat Gott manchmal Lust, sich uns zu offenbaren. Also, dass wir ihn doch irgendwie spüren, hören, sehen, wahrnehmen. Aber das ist, weil Gott zwischendurch seinen Magnetismus für uns sichtbar werden lässt. Ja? Aber nicht, weil wir ihn wahrnehmen, sondern er, der große Gott, begibt sich auf die Ebene der Ameise und erklärt der Ameise, dass es ihn gibt. Ja? Das macht er nicht permanent und wie auch immer und so, aber also, Rebekka hat den Heiligen Geist, aber sie könnte mehr davon haben, aber da reden wir nachher noch drüber. Dann, also, der Heilige Geist ist tatsächlich in der Lage, uns spontan Worte einzugeben. Das sagt die Bibel. Aber die Bibel sagt das im Zusammenhang mit einer Anklage. Ja? Also wenn der Chef vor deinem Tisch steht mit hochrotem Kopf, ja, und sagt, ich habe gehört, Sie sind Christ. Ja? So. Dann ist der Moment, da kannst du dich darauf verlassen, dass jetzt der Heilige Geist in dir ist, in dir wirkt, durch dich redet, völlig unvorbereitet. Das passiert tatsächlich. Es gibt fantastische Geschichten, wie Leute manchmal Wahnsinnsideen haben, wenn sie in eine Drucksituation kommen, weil sie Christen sind. In diesem Zusammenhang redet die Bibel davon, dass wir uns nicht vorbereiten sollen, einfach reden sollen und so. Es gibt ganze Kirchenbewegungen, die davon gelebt haben, dass die wahre Predigt die ist, die entsteht, währenddessen man hier vorne steht, ja? Ich halte das nicht für den biblischen, alleinig selig machenden Weg, um es vorsichtig zu formulieren. Gut. So, und dann gab es noch ein Stichwort. Ich bin noch nicht bei der Predigt, ne? Ich bin jetzt nur beim, ne? So. Dann gab es noch ein Stichwort. Das war das in Sprachen beten, ja? Also das mit dem in Sprachen beten, da könnte ich jetzt 30 Minuten drüber reden, aber wir machen das mal ganz kurz. Tatsächlich ist es so, dass gerade in der westlichen Welt, die sich sehr schwer damit tut, dass es eine wirksame, unsichtbare Welt um uns her gibt, dass in unserer Kultur wir uns sehr, sehr schwer damit tun, wahrzunehmen, dass es Engel gibt und dass es Dämonen gibt und dass es erhörtes Gebet gibt und dass es und so weiter und so. Also all diese Dinge, die die Bibel so beschreibt, na, das tun wir uns ein bisschen schwer mit. Also wir sind so ein bisschen sehr verkopft. Es gibt uns und dann gibt es irgendwo den großen Gott. Also manche haben das sagen auch, der ist so weit weg, ist auch ein bisschen irrelevant, ob der da ist oder nicht da ist. Und dann wird Gebet zum Beispiel auch, wer betet, der hat Frieden im Herzen. Nein, wir beten nicht, um Frieden im Herzen zu kriegen, sondern wir beten, um in Kontakt mit Gott zu kommen, damit Gott zu uns reden kann, damit wir zu ihm reden können. Und in dieser Kommunikation entsteht etwas, was tatsächlich die Welt verändert. Und ein Teil dieser Welt ist auch mein kleines Herz. Da tut sich auch was in mir. So, das Sprachengebet finden wir im Neuen Testament an mehreren Stellen, also viel in der Apostelgeschichte. Aber auch erwähnt, also sehr ausführlich erwähnt, 1. Korinther Kapitel 14, für die, die da ein bisschen nachgucken wollen. Das Sprachengebet ist etwas, was Gott uns zur Verfügung stellt als Gebetssprache. Weil es tatsächlich so ist, dass wir, was die Dinge Gottes angeht, klein und doof sind bis zum Tod. Also drüben in der Ewigkeit, da werden wir dann irgendwann mal Dinge verstehen, die wir hier nur stottern. Aber was die Dinge Gottes angeht, sind wir ein bisschen sehr begrenzt. Und diese Gebetssprache, das Sprachengebet, diese Gebetssprache geht an unserem Verstand vorbei. Also wenn ich in Sprachen bete, ich tue das auch, ich tue das nicht im Gottesdienst, siehe 1. Korinther 14, wenn ich in Sprachen bete, dann bete ich in einer Sprache, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe, die ich nicht und so weiter und so fort. weil Gott gnädig ist und weil er sich eigentlich offenbaren will, da komme ich dann in der Predigt dazu, deswegen verstehe ich manchmal dann doch Dinge oder in mir wächst ein Verständnis von dem, was ich gerade bete. Das hat nicht so sehr was mit Übersetzen zu tun, sondern es hat manchmal was zu tun. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid irgendwo im Urlaub, drei Leute unterhalten sich, du weißt eigentlich überhaupt nicht, worum es geht, aber irgendwie verstehst du doch, worum es geht. So geht es mir manchmal, wenn ich in Sprachen bete. Und so geht es anderen Leuten in dieser Gemeinde, die auch in Sprachen beten. Das kommt gar nicht so selten vor. Also ich würde schätzen, in dieser Gemeinde sind das vielleicht so 40 Leute, die irgendwie in Sprachen beten, und eine Menge tun das nicht. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, 1. Korinther 14, dann würde ich sagen, eigentlich alle können in Sprachen beten. Da muss man sich nur trauen. Wir tun es halt ein bisschen schwer damit in unserer westlichen Kultur, weil wir das immer alles erklärt haben wollen und verstehen wollen und genau die Knöpfe wissen wollen und die Wege und irgendwie sowas. Gott hat es nicht so mit den Knöpfen. So, gut. Jetzt werde ich predigen. In der Bibellese, die wir die letzten Monate hinter uns haben, gab es drei biblische Texte. Also wir könnten sagen Bücher. Die Bibel ist eigentlich eine Sammlung von kleinen Büchern. Gab es drei biblische Texte, die wir komplett gelesen haben, die jetzt hier wichtig sind. Das ist das Johannesevangelium, das ist der Römerbrief und die Apostelgeschichte. Dann haben wir auch erst Johannes gelesen und so. Aber diese drei langen Texte. Und ich möchte ein bisschen erinnern an Sachen, die wir da gelesen haben. Und dann bin ich eigentlich auch schon im Großen und Ganzen fertig. Im Johannesevangelium sagt Jesus kurz vor seinem Tod, es ist gut, dass ich gehe. Denn wenn ich gehe, dann wird mein Vater einen anderen senden. Den Beistand, den Paraklet. Paraklet, ein zur Hilfe gerufener, Parakaleo, zu mir gerufen, Kaleo ist rufen, schreien und so weiter. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, da bin ich weg und es wird nicht mehr lange dauern. Wie gesagt, am nächsten Tag werden sie ihn hinrichten. Aber das ist gut, weil wenn ich gehe, eigentlich ist er dann richtig gegangen, an dem Tag, den wir mit Himmelfahrt feiern, an dem Tag, an dem ich gehe, ist dann endlich Platz und dann wird der Heilige Geist kommen. Und der wird euch lehren und der wird euch hineinführen und der wird euch an die Hand nehmen, der wird euch offenbaren und dann redet er vom Heiligen Geist. Also wenn wir Jesus fragen würden und sagen würden, ist der Heilige Geist wichtig, dann würde er fast schon unsere Frage nicht verstehen. Er würde sagen, es geht gar nicht anders, wenn du als Christ leben willst in dieser Welt, dann reicht das nicht, dass ich für dich sterbe und von den Toten auferstehe. Und dann reicht das nicht, was mit mir, Jesus, in dieser Welt passiert ist, sondern damit du wirklich in dieser Welt leben kannst, brauchst du den Heiligen Geist. Das kann man sehr schön sehen im Römerbrief. Der Römerbrief ist so das zentrale Stück von Paulus. Paulus hat eine Menge Briefe geschrieben, die wir in der Bibel finden. Und der erste Brief in der Sortierung, die Kirche dann irgendwann mal vorgenommen hat, der erste Brief ist der Römerbrief und der steht da an dieser Stelle, weil er so wichtig ist. Und eigentlich ist der Römerbrief für uns ein Glücksfall, weil der Römerbrief an eine Gemeinde geschrieben ist, die Paulus nicht kannte. Er wusste von ein paar Leuten, die in Rom sind, hatte so ein bisschen was von Rom gehört, aber nicht viel. Das heißt, den Römern konnte er losgelöst von deren spezifischer Situation einfach was sagen. Und weil er mit ihnen aber in engen Kontakt treten will, er wollte sie so ein bisschen dafür aufwärmen, dass Paulus hoffentlich sie als Sprungbrett nehmen kann, um von dort aus nach Spanien zu kommen. Also er wollte von der östlichen Seite des Mittelmeers zur westlichen Seite des Mittelmeers und in der Mitte wäre er dann bei Rom vorbeigekommen. Weil er das so wollte, hat er ihnen erklärt, wie seine Vorstellung vom Christentum aussieht. Und das macht er sehr ausführlich. Und wenn man verstehen will, was das ist mit dem Christentum und so, dann ist der Römerbrief ein gutes Ding. Ist jetzt nicht so super leicht zu lesen. Deswegen würden wir sagen, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, dann lies erstmal eine der Lebensgeschichten Jesu. Es macht Sinn, da zu starten. Aber wenn man dann ein bisschen mehr verstehen will und einsteigen will und so, dann ist irgendwann der Römerbrief unumgänglich. Und im Römerbrief erklärt Paulus das Evangelium, wie Jesus gekommen ist und wie er Menschen errettet. Und er erklärt das mit dem Glauben und dass der Glaube eben was anderes ist, als dass man sich irgendwie anstrengt und so weiter und so fort. Und nachdem er das alles irgendwie so erklärt hat, bis zur Hälfte vom Römerbrief Kapitel 7, also er hat zu diesem, also der erst, das erst, die erste Hälfte vom ersten Kapitel, das ist so Vorrede, da läuft das so langsam warm. Aber dann, also in diesen insgesamt dann 6 Kapiteln, Mitte 1 bis Mitte 7, in diesen 6 Kapiteln, da erzählt er eben vom Evangelium. Und kaum hat er das alles irgendwie erzählt und ausführlich und sehr berührend, da sind viele Sätze drin, die einem das Herz aufschließen, da jammert Paulus. In der Mitte von Kapitel 7 fängt er an zu jammern und sagt, ich schaffe das alles nicht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dieses ich schaffe das alles nicht ernst nehmt. Das ist keine theologische Finte von Paulus. Sondern wenn wir ernsthaft mit Gott unterwegs sind, dann gehört das zu unserem Christsein dazu, dass wir immer mal wieder diesen Moment haben, wo wir Gott ins Angesicht schauen und sagen, ich schaffe das nicht. Ich würde so gerne. Ich würde gerne als Christ leben. In meiner Firma. In meiner Familie. Ich würde gerne als Christ leben, wenn ich mit mir alleine bin. Ich würde gerne als Christ leben mit der ganzen Geschichte, die ich habe. Ich würde gerne als Christ leben in den Umständen, in denen ich mich befinde. In dem Körper, in dem ich mich befinde und all den Sachen. Ich würde so gerne und ich pack das nicht. Ich schaff das nicht. Und es gehört mit zum emotional bewegendsten, was man so in der Bibel findet, wenn Paulus dann im Römerbrief Kapitel 7, in der zweiten Hälfte, die ganze Zeit davon redet, ich will und ich kann nicht. Das, was ich eigentlich will, das tue ich nicht und das, was ich tue, das will ich nicht. Und mal ganz ehrlich, wer das nicht kennt, der hat das mit dem Christsein noch gar nicht verstanden. Das ist Teil des Kampfes, den wir in dieser Welt als Christen kämpfen. Und wenn hier einer sitzt und sagt, also die Christen, die würde ich gerne mal kennenlernen, weil die sind immer so gut drauf, dann würde ich sagen, ja, zwischendurch sind wir auch mal gut drauf. Aber es gibt die Momente, da gucken wir in den Spiegel und es ist eine Mischung aus angewidert sein, Entsetzen, und Mutlosigkeit. Das mit dem Christsein ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir, seit Gott bei uns ist, alles easy-beasy läuft. Manche Probleme fangen erst an, wenn wir Christen sind. Weil auf einmal merken wir, dass wir doch gerne ein Leben führen wollen würden zur Ehre unseres Gottes. Auf einmal kriegt ja unser Leben ein Ziel, eine Richtung, ein Auftrag. Und wir merken, wie schlecht wir das hinkriegen. Und dann erst, also nachdem er das gesamte Evangelium erklärt hat, wie das denn ist mit der Erlösung durch Jesus. Und nachdem er gesagt hat, wie schwer das ist, das zu leben. Wie es verzweifelte Momente gibt, wenn man als Christ lebt. Erst danach, im Römerbrief Kapitel 8, fängt Paulus an, so richtig vom Heiligen Geist zu reden. Und da gehört es hin. Erst einmal, da gehört es hin. Du brauchst den Heiligen Geist nicht, wenn du sagst, naja, so ist das halt. Keiner kriegt das hin. Das ist, manchmal schafft man was, manchmal schafft man nichts. So ist das Leben. Ich krieg's immer noch besser hin als meine Nachbarn oder irgendwie sowas. Dann brauchst du den Heiligen Geist nicht. Den Heiligen Geist als dein Gegenüber, als den, wo du sagst, ich brauche, dass Gott in mir etwas tut. Den brauchst du erst, wenn die Verzweiflung groß genug ist. Wenn die Ehrlichkeit groß genug ist. Den brauchst du erst, wenn du merkst, boah, ich würde so gerne ein Leben leben, das Gott gefällt. Weil ich das glaube, was ich in der Bibel lese, weil ich merke, was Gott alles getan hat in Jesus, was der Vater in seiner Liebe für mich tut, wegen all dem möchte ich doch leben zu Gottes Ehre. Und dann redet Paulus im Römerbrief Kapitel 8 über den Heiligen Geist und vielleicht so ein Spitzensatz, Römer 8, Vers 14, ich habe heute mal auf Folien verzichtet, Römer 8, Vers 14, ganz simpel, ich lese es mal im Zusammenhang. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner. Wir sind nicht unserer irdischen Existenz Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die griechische Sprache redet von Söhnen, wenn sie Töchter und Söhne meint. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen oder der Sklavenschaft, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba ist ein aramäisches Wort. Paulus redet die ganze Zeit griechisch. An dieser Stelle nimmt er einmal jetzt dieses eine aramäische Wort, weil er findet in der griechischen Sprache kein Wort dafür. Das ist sowas Ähnliches wie Papa, aber da steckt eine Menge Respekt drin. Es gibt eigentlich auch kein gutes deutsches Wort dafür. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich lese nochmal diesen Vers 14. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ganz am Anfang hat Gott Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Und die Bibel ist da sehr ehrlich in dem, was dann irgendwie alles weitergelaufen ist, redet sehr nüchtern über uns Menschen und unsere Begrenztheit. Irgendwie haben wir es vermasselt. Und das ist mal grundsätzlich für die ganze Menschheit passiert, aber das kriegt auch jeder von uns ganz individuell und sehr persönlich hin. Irgendwie haben wir es vermasselt. Und dann kommt Gott und liebt uns zurück. Das findet seinen Abschluss in der Ewigkeit, aber das fängt heute an. Dass die Liebe des Vaters uns zieht, dass der Sohn kommt und sich mit uns eins macht, so weit eins macht, dass er unsere Schuld in sich aufnehmen kann und mit dieser Schuld sterben kann, damit wir nicht sterben müssen in unserer Schuld. Und eben auch der Heilige Geist, der uns leiten will. Ich habe vorhin gesagt, wir können Gott nicht spüren. Wir können ihn nicht hören, wir können ihn nicht sehen, das stimmt. Aber Gott hat in Christen seinen Heiligen Geist wohnen lassen. An dem Tag, an dem du sagst, ich will, dass Jesus in mir wirkt. Ich will mir meine Schuld vergeben lassen. Ich will ihm folgen als meinem Herrn. Das, was wir sehr stark proklamativ in der Taufe festhalten. Und da gehört es auch hin, weil so wird es im Neuen Testament beschrieben. Das, was wir da so stark proklamativ festhalten, An dem Tag, an dem wir so uns zu Gott wenden, ist Gott da. Und er gibt sich selbst durch den Heiligen Geist hinein in unser Herz. Und wir würden ja gerne, aber auch da haben wir Begrenztheiten, in dein Allerinnerstes kommst du nicht rein. Du bewegst dich, was dich selber angeht, sehr an der Oberfläche. Und jetzt kann man irgendwie so ein bisschen rumtricksen, um nochmal irgendwie 3% mehr in die Tiefe zu gucken. Aber was wirklich in dir abläuft, ist dir verborgen. Und ich sage dir, wenn du Christ bist, dann ist in deinem Innersten Gott selbst. Gott selbst. Und von dort aus redet er. Von dort aus spricht er hinein in unsere Seele. Spricht er hinein in unseren Verstand, in unser Gefühl, in unseren Leib. Und das, was er hauptsächlich sagt, sagt Paulus hier, ist: Du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Du bist Gottes Kind. Wir empfangen den Heiligen Geist zuallererst dafür, dass wir das Unbegreifliche begreifen können. Gott hat begonnen, mit mir eine Beziehung zu leben. Und das ist nicht so was bisschen Kumpelhaftes, sondern das ist Vater-Kind-Beziehung. Und dann haben wir die letzten Wochen in der Apostelgeschichte gelesen. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Christen in den ersten 20 Jahren ihres Lebens, nachdem Jesus wieder gegangen ist. Und wenn wir in der Apostelgeschichte so längst lesen, dann ist eine Sache immer wiederkehrend, nämlich diese Sache mit dem: und der Heilige Geist kam und erfüllte sie. In Apostelgeschichte 2, das ist das, was wir Pfingsten feiern. Der Geist Gottes kam auf sie und wie Feuerzungen und alle redeten in anderen Sprachen und so weiter und so fort. Also da war irgendwie richtig Leben in der Hütte. Dann Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes wird verboten, von Jesus zu reden. Das ist übrigens eine der Situationen, die Gott auf Höchstform hochlaufen lassen. Gott ist, wenn ich das die ganze Bibel mir angucke, einer, der zwischendurch es richtig mag, sauer zu werden. Das findet er irgendwie. Irgendwie ist er viel emotionaler, als das in unseren kirchlichen Räumen manchmal zu sehen ist. Und eins der Sachen, die ihn richtig sauer machen, ist, wenn man seinen Kindern verbietet, von ihm zu reden. Das mag er nicht. Und in Apostelgeschichte 4 wird also Petrus und Johannes gesagt, ihr müsst die Klappe halten. Also, ihr könnt ja meinetwegen irgendwie euer Ding machen, aber redet nicht davon. Petrus haut dann so einen Satz raus, den hat er bestimmt auch nicht zu Hause auswendig gelernt, sondern das ist der Heilige Geist in ihm. Er sagt dann, also jetzt mal ehrlich, wem sollen wir mehr gehorchen, Gott oder Menschen? Soll ich jetzt euch gehorchen oder meinem Gott? Und lässt sie damit stehen. Und die kommen da raus und gehen dann zu ihren Leuten, gehen in so eine Versammlung wie diese hier. Und die haben die ganze Zeit gebetet wie die Weltmeister für Petrus und Johannes, weil die wussten, da wo die jetzt sind, das sind dieselben Leute, die Jesus zum Tod verurteilt haben. Das ist nichts Witziges, was die da jetzt machen. Das kann richtig schief gehen. Und dann kommen sie, Petrus und Johannes, und erzählen, was passiert ist. Und was macht die Gemeinde? Klar, sie beten. Sie bringen das Ding vor Gott und sagen, hey, das passiert uns gerade. Und sie beten nicht in erster Linie um Schutz und um Bewahrung und hoffentlich kommt keiner und irgendwas. Nein, sie beten in erster Linie darum, bewege deinen mächtigen Arm. Wir wissen, dass es schon in deinem rechten Oberarm zuckt, Gott, so sage ich das jetzt, ne? Beweg ihn, ja, mach was. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass der Heilige Geist auf alle kam. Wieder. Das kannten sie schon, zwei Kapitel davor. Kapitel 8 kommt Philippus, einer der Diakone der ersten Stunde, kommt Philippus nach Samarien. Viele Menschen kommen zum Glauben. Und auch dort erleben sie dann, als Petrus und Johannes hinterherkommen, wie der Heilige Geist kommt. Oder in Apostelgeschichte 10, die Geschichte, die wir das letzte Mal hatten in der Predigt. Diese Passage, wo Petrus predigt und auf einmal kommt einfach der Heilige Geist. Oder Apostelgeschichte 19. Paulus zieht umher, trifft Leute in der Nähe von Ephesus, denkt, die sind Christen. Und was fragt er sie? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und dann merkt er, dass da noch eine ganze andere, da ist eine ganze Menge irgendwie nicht in Ordnung. Und dann macht er noch mehr mit ihnen. Also es zieht sich irgendwie durch die Apostelgeschichte immer mal wieder durch. Die Apostelgeschichte erzählt nicht die gesamte Geschichte des Christentums in den ersten 20 Jahren. Dann wäre das eine Bibliothek von Büchern, sondern erzählt ganz markante Punkte immer. Aber es ist offensichtlich, es geht irgendwie ohne den Heiligen Geist nicht weiter. Das ist deutlich in der Apostelgeschichte. Okay. Was macht der Heilige Geist? Ich werde jetzt nur noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe vorhin das beschrieben, dass der Heilige Geist die Antwort ist auf unsere Verzweiflung als Christen. Wir würden gerne beten, dass es die Welt verändert und kriegen unseren Hintern nicht hoch. Wir würden gerne unseren Ehepartner so lieben, dass es rote Rosen regnet. Und tatsächlich sind wir die, die wir sind. Und alles, was so dazu gehört. Gott kommt im Heiligen Geist in unser Herz hinein. Er will uns von innen heraus zusprechen, dass wir seine Kinder sind. Und er will uns leiten. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Er will uns an die Hand nehmen, Schritt für Schritt, immer mehr. Dann gibt es im Neuen Testament mal bei Paulus diesen Satz, Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, wieder zur Furcht, das kennen wir ja, wieder zur Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Geist der Kraft, einer, der uns befähigt, Dinge zu schaffen, die wir sonst nicht schaffen würden. Ein Geist der Liebe, ein Geist der Besonnenheit, der Selbstbeherrschung, man könnte auch sagen, der Nüchternheit. Ein Geist, der uns in die Lage versetzt, Dinge gut abzuwägen. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jesus sagt im Johannesevangelium, der Geist der Wahrheit. Oder eben der Geist der Offenbarung. Wir brauchen, dass Gott zu uns redet. Dass er uns die Dinge erklärt, dass er uns die Augen öffnet, das Herz öffnet, dass wir verstehen die Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht so verstehen. Für all das brauchen wir den Heiligen Geist. Ich werde jetzt gleich uns anleiten für eine Zeit des Gebets. Sie wird ein bisschen länger dauern. Und ich möchte euch bitten, dass, wenn ihr das möchtet, dann betet ihr mit, und als so äußeres Zeichen dafür, dass ihr das innerlich mitbetet, möchte ich euch bitten, dass ihr gleich eure Hand auf euer Herz legt und das sozusagen einen äußeren Ausdruck dafür gebt, dass ihr sagt, ich möchte da mitgehen. Davor möchte ich aber nochmal so eine Spannung aufzeigen, die Bibel kennt und die wir auch nicht so komplett aufgelöst kriegen. Das eine ist nämlich, dass Gottes Heiliger Geist eine Person ist. Also nehmen wir mal an, Sven wäre der Heilige Geist. Ja? Dann wäre es irgendwie unsinnig, wenn irgendeiner von euch sagen würde, ich möchte mehr von Sven. Also entweder ihr habt Sven oder ihr habt Sven nicht. Der Heilige Geist ist eine Person. Weil er eine Person ist und in uns lebt, kann man irgendwie nicht mehr von ihm haben oder weniger von ihm haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Bibel aber auch davon redet, dass wir uns ständig erfüllen lassen sollen vom Heiligen Geist. Epheserbrief, eine ganz markante Stelle. dass wir erfüllt werden sollen vom Heiligen Geist. Mehr und mehr. Wenn wir nur diese Stelle uns angucken, dann verwechseln wir den Heiligen Geist irgendwie mit einem Stromgenerator, wo man abzapft, was unsere Batterie so halten kann. Und das stimmt nicht, denn der Heilige Geist ist eine Person. Wenn wir aber nur den Heiligen Geist als Person sehen, der in uns lebt oder nicht in uns lebt, dann verpassen wir diese dynamische, das ist ein griechisches Wort, was im Neuen Testament häufig vorkommt, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dann verpassen wir diese dynamische Dimension des Heiligen Geistes. Er will eben nicht nur da sein, er will was tun. Er will reden. Er will offenbaren. Er will uns Dinge aufzeigen. Er will uns Kraft geben. Er will uns und so weiter, ja? Also, da, wo ich herkomme, würde man sagen, der Heilige Geist ist ein Fribbelmaus. Da gibt es kein hochdeutsches Wort für, oder? Hochgradig unruhig. Ja, hochgradig unruhig. Er will was in mir anticken. Und beides stimmt. Beides stimmt. Also wenn wir jetzt darum beten, dass wir zu Gott gehen und sagen, komm, Heiliger Geist, und erfüll mich. Dann geht es mir nicht in erster Linie um diesen Aspekt, dass er überhaupt kommt. Das werde ich ganz am Anfang thematisieren in meinem Gebet. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ich bin kein Christ. Mal ganz ehrlich, wenn ich das hier alles so höre und mitkriege und wie auch immer, ich bin kein Christ. Dann ist jetzt die Chance zu sagen, doch, ich möchte jetzt heute hier Gott sagen, ich möchte Christ werden. Das können wir verhältnismäßig schnell machen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Man dreht sich um zu Gott und sagt, ich will. Das ist wie heiraten. Man kann das tierisch kompliziert machen mit 2 Jahre Vorbereitung, aber eigentlich sind es nur ein paar Sekunden vorm Standesbeamten. Das können wir hier jetzt gleich machen. Das machen wir am Anfang. Aber dann wechsle ich rüber zu der Thematik Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da geht es mehr um diese dynamische Komponente. Um das, was wir wollen, was Ausdruck gewinnen soll in unserem Leben. Und deswegen werde ich ganz am Anfang uns nochmal eine Zeit geben, wo wir einsteigen in das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Römerbrief Kapitel 7, mit der Not. Mal ganz ehrlich, wofür willst du den Heiligen Geist haben? Wenn du willst, dass es dir besser geht, dann ist das irgendwie nicht das richtige Thema. Der Heilige Geist will dir helfen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Und dann ganz hintenrum geht es dir damit auch besser. Aber das ist so ein Hintenrum-Ding. Also das werden die 3 Schritte sein. Wir steigen jetzt ein in die Not. Wir werden beten über das für die, die sagen, ich möchte heute, hier und jetzt Christ werden. Und dann werden wir die meiste Zeit uns damit beschäftigen, zu Gott zu gehen und ihn um die Dinge zu bitten, mit denen er uns erfüllen wird. Das wird eine Zeit sein, die jetzt ungefähr so 5 Minuten dauern wird für diejenigen, die irgendwie das brauchen, dass sie wissen, wann geht das hier zu Ende. Also mir würde das so gehen. Ich weiß, als ich nicht Christ war, fand ich solche Sachen immer schrecklich. Ja, auf einmal wird alles so still und so andächtig und irgendwie sowas. Ne? Das ist okay. Also das darf sich für dich jetzt gerne schrecklich anfühlen. Es ist nicht schlimm. Ehrlich, trotzdem liebt Gott dich und mich und uns alle. Also, ist nicht schlimm. Ich bete. Und diejenigen, die mitbeten möchten, die legen ihre Hand auf ihr Herz und beten mit. Heiliger Geist, jetzt möchte ich dich erst einmal bitten, dass du uns unser Herz offenbarst. Du weißt am besten, wo wir uns selbst belügen. Du weißt, wo wir schon resignierend mit den Schultern zucken und uns geschlagen gegeben haben. Du weißt, wo wir tief in uns drin eigentlich nur abgrundtief böse sind, Egozentrikmonster. Du weißt, wo wir weinerlich sind und uns eigentlich nur noch kraftlos fühlen. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns zeigst, wie du uns siehst. Was ist deine Freude mit uns? Und was ist deine Not mit uns? Herr, und jetzt will ich mich zum Sprecher machen für die, die hier sitzen und die mit klopfendem Herzen darauf warten, dir sagen zu können, ich will. Herr, wir wollen, dass du unser Gott bist, der eine Gott. Der einzig wahre. Wir wollen dir folgen. Wir wollen, dass dein Sterben und deine Auferstehung sich entfalten über unserem Leben. Wir wollen Vergebung unserer Schuld. Wir legen unser Leben vor dich hin und wir bitten dich, nimm es in deine Hände. Wir wollen leben als Christen. Wir wollen dich bitten, dass viele, 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 was wir davon noch nicht begreifen, dass du uns das beibringst. Aber hier und jetzt wollen wir dir sagen, ich will. Gott, hier bin ich. Und für uns alle bitten wir dich, komm, Heiliger Geist. Komm, du Geist der Kraft. Komm, du Geist der Liebe. Komm, du Geist der Besonnenheit. Wir brauchen dich. Wir wollen ein Leben leben aus deiner Kraft. Wir wollen ein Leben leben, das deine Liebe widerspiegelt in dieser Welt. Wir wollen ein besonnenes Leben führen. nicht schutzlos ausgeliefert den Emotionen unseres Herzens. Komm, Heiliger Geist, und öffne uns die Augen unseres Herzens. Hilf uns, dass wir uns so sehen, wie du uns siehst. Heute. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns, uns so zu sehen, wie du uns siehst, über unsere ganze Geschichte und Vergangenheit. All die Tage warst du in unserer Nähe. Herr, wir bitten dich, nimm uns an die Hand. Lass uns die Dinge in deinem Licht sehen. Und Herr, wir bitten dich für morgen und für übermorgen. Wir bitten dich, leite unsere Augen, leite unsere Ohren, leite unser Herz. Über allem wollen wir hören und sehen und begreifen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir bitten dich, hilf uns, dass das Ausdruck findet. Hilf uns, wenn wir verzweifelt sind über den Zustand unseres Herzens, dass du uns schnell wieder aufrichtest, dass du uns schnell wieder zurechtbringst, dass du uns schnell wieder zeigst, wie du uns siehst. Hilf uns, wenn wir uns gefangen nehmen lassen von den Problemen dieser Gesellschaft, von den Problemen in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz. Hilf uns, dass wir schnell uns zu dir umdrehen und deine Weisheit aufnehmen. Deine sanften Worte. Herr, und hilf uns, wenn wir an die Momente kommen, wo es ein Wunder braucht, dass wir uns schnell zu dir umdrehen und das Wunder von dir erbitten. Du bist Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der Große und Allmächtige. Du hast den Tod überwunden und siehe, du lebst. Du bist der Ewige. Wir legen unser Herz und unsere Ambitionen, unsere Träume und unsere Ängste vor dich und im Vertrauen sagen wir dir, dein Wille geschehe. Nimm uns an die Hand. Komm, Heiliger Geist. Wir reißen unsere Herzen vor dir auf und wir bitten dich, fülle uns. Komm, Heiliger Geist.